Herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute ist Daniel Speck zu Gast. Er ist Drehbuchautor und Schriftsteller und unter anderem bekannt für seine Romane Bella Germania und Piccola Sicilia. Er hat nicht nur Bestseller geschrieben, sondern auch einen Grimme-Preis und den Bayerischen Fernsehpreis gewonnen. Was bis zur Veröffentlichung seines Romans Yogatown weniger bekannt war, ist, dass er eine starke Verbindung zu Yoga und Indien hat. Im Book Club der Make Yoga Your Lifestyle Community haben wir seinen aktuellen Roman Yogatown gelesen. Die Vielschichtigkeit des Romans hat Diskussionen über das Yogalehrerin-Dasein in der heutigen Zeit, über zwischenmenschliche Beziehungen, Gurutum und die kulturellen Unterschiede zwischen Indien und dem Westen ausgelöst. In diesem Gespräch erfährst du, wie Daniel zum Yoga gefunden hat, was ihn zu seinem aktuellen Roman inspiriert hat, wie er über die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte rund um die Beatles in Rishikesh recherchiert hat und vieles mehr. Viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, lieber Daniel, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo, Lea.
Wo treffen wir dich denn gerade an und wie geht's dir heute?
Ihr trefft mich in meiner Wohnung in München und mir geht's gut. Ich komme gerade von meinem Schreibtisch, wo ich gerade an meinem neuen Roman arbeite.
Oh, wie spannend. Der neue Roman ist also schon in the making. Ja. Heute werden wir über deinen auch noch sehr aktuellen Roman ein bisschen sprechen. Vorher will ich aber auch noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Man kennt dich ja als Schriftsteller, als Drehbuchautor in der Öffentlichkeit. Und was, glaube ich, bis vor kurzem noch gar nicht so bekannt war, dass man dich auch mit Yoga in Verbindung bringt. Wie ist denn dein Weg zum Yoga oder wann bist du zum ersten Mal mit Yoga in Berührung gekommen?
So richtig ging es los in Indien, als ich da nach Rishikesh gefahren bin, wo auch Yogatown der Roman spielt. Da habe ich angefangen, wirklich mit einem Yogalehrer richtig Yoga zu lernen. Ich habe aber vorher schon viel meditiert. Ich habe so mit Anfang 20 einen Kriya-Yoga-Lehrer kennengelernt und habe dann viel Kriya-Yoga praktiziert und meditiere seitdem. Und die Asanas kamen erst danach dazu. Sollte ja normalerweise andersrum sein, aber bei mir war es eben so.
Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt andersrum sein muss. Und schön, dass du es aufgeschlüsselt hast, weil heutzutage verstehen wir unter Yoga ja häufig die Asanas, die Körperübung. Aber für mich ist Meditation eben genauso ein Teil davon. Erinnerst du dich noch an deine erste Meditationserfahrung, wie sich das für dich angefühlt hat?
Puh, das ist schon lange her. Die erste Erfahrung, also ich glaube, die erste Meditationserfahrung, die hat man als Kind, wenn man einfach nur im Garten sitzt und in den Baum schaut.
Ja,
wenn man
das
es noch
stimmt.
Gar nicht Meditation nennt, wenn man einfach in so einen zeitlosen Zustand kommt. Und vielleicht ist alles danach dann der Versuch, da wieder hinzukommen. Das
Ja.
ist auch so mühelos als Kind.
Das stimmt.
Ich
Und das
weiß, dass
kommt
ich auch
uns dann oft abhanden.
als Jugendlicher saß ich ganz viel in Bäumen. Bin mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren, habe mich dann eine Stunde lang in den Baum gesetzt und habe einfach nur dort gesessen. Und wenn dann die Blätter rauschen und du schaust in die Ferne, dann entsteht so eine Art meditativer Zustand. Ich fand es einfach schön und habe das aber nicht so genannt. Und die Technik kam dann dazu und klar, dann lernst du, die Energie in deinem Körper zu bewegen, die Chakren kennenzulernen, all diese Geschichte. Aber letztendlich, wenn ich heute meditiere und einfach nur in so einen Zustand des mit allem Einsseins komme, dann ist das nicht viel anders als damals als Kind.
Und was glaubst du, warum brauchen wir heutzutage häufig diese Techniken? Und warum kommt uns, warum können wir das nicht mehr einfach so?
Weil wir viel zu viel identifiziert mit unserem Ich sind. Weil wir denken, Ich bin meine Persönlichkeit. Ich bin meine Identität. Und das ist natürlich eigentlich nur ein Vehikel, aber das ist nicht das, was wir sind. Und wir leben schon in der Zeit, vielleicht sogar mehr als damals in den 60s, wo Yogatown spielt, wo die Leute extrem identifiziert mit ihrer Identität sind. Und durch Yoga kommen wir da raus. Also durch Meditation vor allem, finde ich. Da bin ich einfach ein Teil von allem, was ist. Und ich vergesse dadurch natürlich auch alles, was mit meinem Ego verbunden ist. Ängste, Wünsche, all diese Dinge, die einen ja nervös machen. Ich bekomme nicht, was ich will und vielleicht bekomme ich, was ich nicht will. Das verschwindet alles in dem meditativen Zustand.
Ja, schön gesagt. Und dieser gerade erwähnte Kriya-Yoga-Lehrer, hat der dich lange Zeit begleitet? Ist der immer noch in deinem Leben?
Nee, das war relativ kurz. Ich habe ein paar Kurse bei dem gemacht und dann bin ich nach Rom gezogen. Also das war hier in München, wo ich aufgewachsen bin, wo der Kurse gegeben hat und dann war ich weg. Das heißt, ich musste es dann alleine machen. Und das war okay.
Das heißt, du hast gar nicht so viel einen Lehrer gebraucht, sondern konntest dann mit dem, was du von dem Lehrer gelernt hast, eigenständig weiter üben und diesen Zustand erreichen.
Es kommen immer wieder neue Lehrer ins Leben. Ich habe da noch mal bei einem buddhistischen Lama eine andere Art von Meditation gelernt. Oder bei einem Sufi-Meister eine andere Art von Meditation. Und dann probiert man verschiedene Arten aus. Und letztendlich geht es ja, also finde ich jedenfalls, andere sehen das vielleicht anders, aber für mich geht es jedenfalls darum, in einen Zustand zu kommen, den du auch nicht mit einer bestimmten Tradition beschreiben kann, sondern der ist einfach ein zutiefst menschlicher Zustand. Eben dieses mit allem eins sein. Und da hat jede Religion vielleicht ihren Weg dahin zu kommen. Und die Wege unterscheiden sich, aber ich habe diesen Zustand durch verschiedene Techniken erreicht.
Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Es gibt ja dieses Unterschiedliche. Ich möchte auch nachher gerne noch mit dir über Gurus sprechen. Und es gibt ja Menschen, die haben so einen Lehrer, einen Guru, dem sie ihr Leben lang folgen. Und bei mir ist es bisher eben auch so, dass ich verschiedene Lehrer, verschiedene Techniken kennengelernt habe. Und man kann sich überall was draus ziehen. Und das Spannende finde ich eben auch, dass ich immer das Gefühl habe, im Kern ist es letztendlich auch das Gleiche, ne? Verschiedene Wege, die zum Gleichen führen.
Ja, weil wir Menschen sind einfach gleich gebaut, egal in welcher Kultur wir aufwachsen. Und wenn es um sowas geht wie all eins sein, also mit allem verbunden sein, dann lösen sich ja gerade diese Grenzen und Unterschiede auf. Und es ist eine universelle Erfahrung.
Ja, was würdest du sagen, wie viel Raum nimmt Yoga oder Meditation in deinem Leben ein?
Jeden Tag mache ich das schon. Und je nachdem, wie viel ich arbeiten muss, mal mehr oder weniger. Aber ich versuche jeden Tag zu meditieren. Ich mache nicht jeden Tag Asanas. Ich bin bei Asanas echt faul und da muss ich mich immer so ein bisschen dazu treiben. Und die Meditation ist sowas, das ist natürlich. Ich stehe auf und möchte meditieren. Das ist, also die jagt mich.
Das ist schön.
Ja.
So eine Sehnsucht, die aus einem herauskommt, ne?
Ja, es ist. Ich weiß nicht, ob es sich mit Sehnsucht bezeichnen würde, sondern das ist so ein Zuhause sein. Also man möchte einmal am Tag zu Hause sein. Und dann versuche ich, in diesen Zustand zu kommen. Es geht inzwischen relativ schnell. Und manchmal nutze ich ihn auch zum Arbeiten. Also als ich Yogatown geschrieben habe, habe ich jeden Morgen meditiert und auch ganz bewusst mich bei der Meditation nicht nur auf so einen zeitlosen Zustand konzentriert, sondern auch darauf konzentriert, was jetzt zu schreiben ist, also was möchte zu mir. Und dann kamen die Ideen morgens und den Rest des Tages habe ich damit verbracht, sie aufzuschreiben. Man ist ja beim Schreiben manchmal in so einem, also wirklich in so einem kreativen Fluss, wo man das Gefühl hat, man ist ein Sprachrohr oder so ein Vehikel für die Geschichte, die aus irgendeiner Quelle aus einem raus möchte, und dann ist das Wichtigste, dass man diese Quelle anzapft. Dass man also dahin geht, wo die Geschichte lebt, und dass man die Gedanken steuert und dass man sie nicht ablenken lässt. Und ich schreibe meistens eben, weil meine Romane relativ dick sind, weil es immer Familiengeschichten sind, habe ich dann meistens eine relativ enge Deadline, weil ich einfach lang an so einem Roman schreibe. Es ist keine kurze, schnelle Geschichte. Und manchmal geht es eben nicht anders, als mich da anzudocken an dieser Quelle und dann aus dieser Quelle herauszuschreiben.
Wie schön, das freut mich sehr zu hören, dass dieses Buch so entstanden ist oder deine Bücher so entstehen. Und was würdest du sagen, Schreiben und Yoga oder Meditation haben was gemeinsam?
Auf jeden Fall. Also, also man braucht Disziplin für beides erstmal. Man braucht Struktur. Das kommt nicht einfach so von alleine, sondern um in diesen mühelosen Zustand zu kommen, muss man erstmal eine Menge Struktur aufbauen. Und es ist ein meditativer Zustand. Also schreiben kann man nur, wenn man es aushält, allein zu sein. Und wenn man so in so einem Dialog oder so einem Einklang mit einem Universum ist von der Geschichte. Also es ist eine Beziehung zwischen mir und der Geschichte, und mit der muss ich verbunden sein. Und das ist es beim Yoga ja auch. Es ist meine Beziehung zum Leben, zur Lebensenergie.
Ich fand richtig schön, was du gesagt hast, dass man für beides alleine sein können muss. Konntest du das schon immer oder hast du dir das irgendwann erworben?
Das konnte ich zum Glück schon immer. Also mir wurde erzählt, dass ich als Kind ganz viel allein irgendwo saß und gelesen habe oder irgendwas gebaut habe. Ich war viel in der Natur. Also für mich war der Garten meiner Großeltern so ein ganz wunderbarer Ort, der für mich sehr wichtig war. Und ja, das konnte ich. Das ist eine Voraussetzung. Also als Drehbuchautor schreibt man oft auch in Gruppen. Wenn man jetzt so eine Serie entwickelt, ist man in einem Writers Room und so. Ich mag das auch. Und das Schlimme ist, dass ich eigentlich beides brauche. Ich brauche sowohl die Konzentration und den Rückzug, damit die Geschichte so ist, wie sie sein soll. Aber dann brauche ich auch als Mensch viel Kontakt und Kommunikation mit anderen. Und das Schwierige für mich ist immer das Umschalten. Also heute zum Beispiel war ich den ganzen Tag alleine, habe an meiner Geschichte gearbeitet, und jetzt wusste ich, ups, die Lea meldet sich und jetzt gehen wir in das Interview rein. Da muss ich dann wirklich umschalten. Ich muss mich dann eine Viertelstunde vorher hinsetzen und sagen, so, jetzt mal raus aus diesem Traumzustand, weil Schreiben ist ein Traumzustand. Man müsste mal das EKG von schreibenden Menschen machen. Ich glaube, die sind in einem ähnlichen Zustand wie meditierende Mönche. Die sind ja nicht da. Die sind ja woanders. Als ich Yogatown geschrieben habe, war ich ja nicht in München im Jahr 2023 oder so, sondern da war ich in Indien im Jahr 1968. Und um einen Roman gut zu schreiben, versuche ich mich da so reinzuversetzen, als wäre ich da jetzt.
Spannend, das heißt, du musst gar nicht so viel bewusst nachdenken. Also dein Gehirn ist gar nicht so aktiv beim Schreiben, weil gerade bei diesem Roman wie Yogatown, ich hätte gedacht, da braucht man viel Denkleistung, um sich diese verschiedenen Ebenen und so
Das sind
auszudenken.
unterschiedliche Zustände.
Ja.
Also man muss einmal eine Struktur bauen. Da ist man auch sehr analytisch. Und das dauert auch mehrere Monate, bis die Struktur mal steht. Dann muss man auch wieder experimentieren und erstmal so ein Material wachsen lassen. Das sind auch viele intuitive und teils unbewusste Prozesse. Und dann gibt es eine sehr... Also was sehr Kognitives, nämlich die Recherche. Also ich musste ja für Yogatown einmal natürlich dorthin fahren, aber dann auch Bücher lesen von Menschen, die damals dabei waren in diesem Retreat und dort auch die Beatles getroffen haben. Und zum Glück gibt es da so ein paar Berichte von Menschen, die dabei waren. Die sind jetzt ältere Herren und Damen. Und die haben Bücher geschrieben, teilweise im Selbstverlag, manche haben es auch verlegt. Und die kamen jetzt so in den letzten Jahren raus. Und es war schön, weil dadurch hat, das hat mir sehr geholfen, mich da rein zu versetzen. Also, als ich zum ersten Mal dort war, in diesem Ashram in Indien, im Dschungel, diesen Ashram gibt es ja noch, habe ich mir wirklich gewünscht, ich hätte eine Zeitmaschine und ich könnte ins Jahr 68 zurückreisen und dort mit den Beatles sitzen und meditieren und zuhören, wie die da Songs komponieren. Und das war eigentlich der Antrieb, diesen Roman zu schreiben. Ich wollte durch das Schreiben des Romans das Gefühl haben, dabei zu sein. Und so wollte ich jetzt eben auch den Leserinnen und Lesern das Gefühl geben, ihr seid da mit dabei, ihr seid so ein Mäuschen in der Manege. Und guckt euch diesen ganzen Zirkus an.
Also es ist eine Balance aus Nachdenken, einer festen Struktur und dann aber eben sich hereingeben und wahrscheinlich das Gehirn ausschalten und mehr in diesem meditativen Zustand schreiben.
Ja, wenn die Struktur einmal steht, dann kann man es ja fließen lassen. Aber ich muss natürlich wissen, wohin soll dieser Strom fließen? Also ich muss wissen, was muss in der Szene passieren? Wo soll die hinführen? In welchem Kontext steht die? Und wenn ich dann die Szene schreibe, dann kann ich mich in der Szene imaginativ bewegen und stelle sie mir vor und dann entstehen Dialoge und so. Ja.
Jetzt hast du schon ein bisschen gerade angedeutet, worum es in deinem Roman Yoga Town geht, der uns ja hier auch heute zusammengeführt hat. Ich habe ja in meinem Online-Studio das Buch gelesen und wir lesen eben immer alle 3 Monate ein neues Buch. Und meistens ist es Fachliteratur und ich dachte, ich will Ihnen auch mal ein bisschen was Freudvolleres, weniger Trockenes gönnen. Und da ich selbst ja auch viel in Indien bin, habe ich auch viele, die sich sehr für Indien interessieren. Und nicht jeder kann selbst nach Indien reisen. Deswegen war das Lesen von Yoga Town eine tolle Gelegenheit für alle, da sich in Fantasie hinzubegeben. Und ich kann dir sagen, es war das besuchteste Book Club-Treffen, das ich hatte. Also
Das
bei
ist
der
schön.
Fachliteratur. Es ist manchmal ein bisschen leerer und dort war wirklich reges Interesse und es entstanden viele Diskussionen. Und wir hatten gerade schon kurz unter 4 Augen gesprochen, bevor das Mikrofon an war. Und ich meinte, ob wir kurz berichten wollen, worum es geht. Und du meintest, ach, das ist immer gar nicht so leicht. Nicht umsonst hast du so ein dickes Buch geschrieben. Und ich kann verstehen, warum es dir nicht ganz leicht fällt, dieses Buch kurz zusammenzufassen. Selbstverständlich kann sich ja auch jeder den Klappentext durchlesen. Aber ich versuche mal einen kleinen Eindruck zu geben und du kannst gerne jederzeit einspringen. Einfach aus meiner Sicht fand ich halt das sehr Besondere an dem Buch, dass es sehr vielschichtig ist. Also es gibt sehr viele zwischenmenschliche Beziehungen, sowohl die Eltern zum Kind als auch Geschwister untereinander. Es gibt Liebesbeziehungen, es gibt Freundschaften. Also jeder kann sich darin wiederfinden. Noch dazu spielt es in den verschiedenen Zeiten, eben heute und dann, wie du schon gesagt hast, in den 60ern. Und dann spielt es auch noch in den verschiedenen Kulturen, eben bei uns und in Indien, in Rishikesh. Und Rishikesh ist ja eben auch ein Ort, wo diese Kulturen aufeinandertreffen. Dann eben noch diese 60er-Jahre-Thematik mit freier Liebe. Also da ist so viel drin in diesem Buch. Mich würde interessieren, wenn Leute jetzt dir Rückmeldung gegeben haben, hast du das Gefühl, dass eine dieser Schichten, eine dieser Thematiken ganz besonders bei Leuten ankam? Oder wie sind das so die Rückmeldungen, die du bekommst?
Das ist unterschiedlich. Ich glaube, dass das ist so ein Buch ist so ein Bouquet von Blumen und jeder hat so seine Lieblingsblume. Und jeder fühlt sich zu einer Blume näher identifiziert oder mehr angezogen. Es gibt Menschen, die mir geschrieben haben, die sagen, ey, ich war damals dabei. Du hast nur davon geschrieben, ich war dabei, das war richtig cool. Das sind jetzt ältere Herrschaften, die damals abgefahrene, coole Hippies waren und mit dem VW-Bus nach Indien gefahren sind. Das sind dann sehr spannende Begegnungen. wenn die mir gegenüberstehen bei Lesungen. Es gibt auch viele junge Leute, die sich vor allem mit Lucy, der Hauptfigur, identifizieren, die in der Gegenwartsgeschichte die Reise mit ihrem Vater nach Indien macht. Heute, sie fahren nach Rishikesh, wo das Yoga-Festival stattfindet, weil Lucys Mutter verschwunden ist. Und Tochter und Vater gehen auf die Suche, suchen ihre verschwundene Mutter. Und Lucy ist Yogalehrerin und sie hat eben auch ihren Blick auf die Yoga-Szene, die in Rishikesh auf diesem Yoga-Festival unterwegs ist, was ja auch so eine Art Volksfest ist, so eine Art Oktoberfest der Yoga-Szene, wo ganz viel passiert und wo sie sich teilweise hingezogen fühlt, teilweise auch das Gefühl hat, das ist nicht mein Yoga. Und ich denke, wer Yoga praktiziert, der kann sich vielleicht ganz viel mit Lucys Gedanken da identifizieren. Und dann gibt es einige, die sagen, ich mache weder Yoga noch war ich damals dabei, aber die Familiengeschichte berührt mich, weil es geht ja um ein Familiengeheimnis. Also es geht ja im Wesentlichen um meine Tochter, deren Vater ihr ein großes Geheimnis vorenthalten hat und auf dieser Reise nach Indien ihr erzählt, wie er vor über 50 Jahren eine Reise an denselben Ort gemacht hat mit ihrer Mutter und auf dieser Reise ist sie entstanden. Und das Buch handelt davon, wie Lucy erfährt, wie sie entstanden ist, aus welcher Zeit und aus welcher Familienkonstruktion und dass die Lebenskrise, die sie gerade in Berlin hat, eine Menge damit zu tun hat, was damals passiert ist und was ihr völlig unbewusst ist. Und am Ende ist es so eine Art Lebensbeichte, die ihr Vater da gibt.
Ja, und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil man halt eben die ganze Zeit, wenn man dieses Buch liest, im Kopf die ganze Zeit, ist es jetzt so oder ist es so? Also dieses Familiengeheimnis, man versucht immer schon, es herauszufinden. Und immer, wenn man in der heutigen Zeit ist, denke ich dann, wenn man dann wieder switcht, oh Mist, ich wollte doch jetzt wissen, wie es da weitergeht. Und dann ist man wieder in einer anderen Zeit und ich denke, oh Mist, jetzt wollte ich doch das wissen. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, deswegen dachte ich auch, du musst unfassbar viel gedacht haben. Weil ich finde das wirklich sehr besonders aufgebaut.
Ja, es ist eine universelle Geschichte, wie alle meine Geschichten. Also es ist ja das erste Buch, wie du schon sagtest, was mit Yoga zu tun hat. Aber alle meine Bücher, auch Bella Germania und Piccola Sicilia und Jaffa Road, sind Familiengeschichten. Und in allen Büchern interessiert mich, wie die Vergangenheit sich auf die Gegenwart auswirkt. Und ich habe immer diese beiden Zeitebenen, weil ich diesen Dialog zwischen den Zeiten so spannend finde. Dass heute etwas passiert, was man auch als Echo von etwas erlebt, was damals passiert ist. Also
Ja,
wir reden ja heute
spannend.
von sowas wie transgenerationalem Trauma. Dass also Dinge, die vielleicht unsere Eltern erlebt haben, sich in deren DNA eingeprägt haben. Und dass wir alle auch davon bestimmt sind. Und diese Frage hat mich, glaube ich, in allen Romanen beschäftigt. Inwieweit können wir uns selbst bestimmen? Inwieweit sind wir frei von diesen, die Inder würden es vielleicht auch Karma nennen, also Ursache und Wirkung? Oder inwiefern werden wir bestimmt von dem Karma, was unsere Eltern schon aufgehäuft haben und was sie dann an uns wie in so einem Rucksack weitergeben?
Ja,
Und
sehr
was in Yoga Town
spannend.
passiert, ist, dass die Lucy sich damit auseinandersetzt, mit der Geschichte ihrer Eltern, dieser Liebesgeschichte, die ja von großen Idealen, von den Hippie-Idealen getragen wurde, freier Liebe und eine große Utopie. Und die hat aber auch eine Schattenseite. Und dass sie sagt, was davon bestimmt mich heute noch? Und inwiefern kann ich mich aber auch davon lösen? Inwiefern kann ich das auch loslassen? Und der Prozess ist immer ein Reingehen, um es zu erfahren, um da, es dann loslassen zu können. Also was bei Lucy nicht funktioniert, ist das, was ihr Vater sein Leben lang gemacht hat, nämlich dass er die Vergangenheit begraben hat, nie mehr darüber geredet hat und alles verdrängt hat. Und es bestimmt ihn aber täglich. Und die Lucy geht den anderen Weg. Sie will es wirklich wissen und sie stellt ihren Vater auch. Und sie sagt, jetzt hör mal auf auszuweichen. Ich will wissen, was damals passiert ist. Und er
Meinst du,
hat
das ist
unglaublich
auch
Angst davor.
typisch, ja, Würdest du sagen, dass da Lucy und Lou auch so typisch für die verschiedenen Generationen stehen, dass diese Vatergeneration sozusagen eher dazu neigt, die Dinge unter den Teppich zu kehren und diese Frauen in
Nee.
Lucys Alter? Nee?
Nee, das würde ich deshalb nicht sagen, weil die 68er-Generation ja auch bewusst angetreten ist mit dem Ziel, also es gab ja damals eine Menge Therapieansätze, die gerade so ein Ziel hatten. Die sagten, unsere Eltern, die Nachkriegsgen, also die Kriegsgeneration, die den Krieg erlebt haben, die waren die großen Schweiger. Die haben tatsächlich alles unter den Tisch gekehrt. Und der Lou ist ein Kind dieser Kriegsgeneration. Er ist noch in den 40ern im Krieg aufgewachsen. Und sein Vater hat alles, was passiert ist, verdrängt. Und er sagt, nein, also wir müssen dagegen rebellieren und wir müssen das aufarbeiten. Es war halt damals auch eine politische Zeit. Also ging es auch darum, die Schatten der Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten und so. Und das nicht, also das Verdrängen war etwas, was sie den Eltern vorgeworfen haben. Und das Nicht-Verdrängen war ein Ideal. Das war aber damals auch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also das gab ja dann auch total verrückte Therapieangebote von Urschrei bis zu total abgefahrenen Drogenritualen, wo man versucht hat, so das Unbewusste zu befreien. Das ist heute viel erforschter. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es typisch ist, aber es ist typisch für Lou. Lou ist einfach eine Figur, der möchte so easy durchs Leben gehen und möchte sagen, hey, ist doch alles gut gelaufen, es war doch alles okay, obwohl er selber genau weiß, es war nicht okay. Und er hat was getan, was nicht okay war. Und deswegen wurde er auch zum großen Verdränger, wie sein Vater. Und meistens ist es die dritte Generation, also Lucys Generation, die das dann aufbricht.
Ah, okay, spannend, ja. Ich habe, ja, du hattest vorhin schon gesagt, dass sich viele Leserinnen mit der Lucy identifizieren. Und ich habe auch bei unserem Book-Club-Treffen dann im Online-Studio, habe ich auch gefragt, mit wem identifiziert ihr euch dann am meisten aus dem Buch? Jetzt habe ich überwiegend Frauen bei mir und da fiel Lucys Name, aber auch der Name von Marie. Und ich selbst bin Team Marie, gerade weil ich finde, sie ist so positiv aufgefallen in ja doch diesen vielen Dramen und dem vielen, was da los war, dieser aufregenden Geschichte und durch so eine Ruhe. Ich finde, sie hat sich da so am wenigsten ja, von beeindrucken lassen. Und ich hatte das Gefühl, die macht es am besten mit sich verbunden und navigiert sich so am besten durch diese ganzen aufregenden Zeiten.
Das war die Idee für Marie, genau. Dass sie ist so die heimliche Heldin. Die ist am Anfang, wirkt sie von außen eher unscheinbar, aber sie ist auf einer inneren, auf einer spirituellen Ebene weiter als alle anderen, die auf der Reise sind. Das wird nicht immer erkannt von allen anderen. Und es kommt ja dann auch eine andere Frau dazu, Corinna, in die Maries Freund Lou sich dann verliebt, weil sie äußerlich beeindruckender ist, aber sie hat nicht die Tiefe von Marie und ist deswegen bis ins hohe Alter eigentlich noch auf der Suche. Während die Marie, die ursprünglich gar nicht nach Indien wollte und eigentlich nur mitgefahren ist, um ihren Freund und seinen Bruder nicht allein zu lassen, dort zu ihrer wahren Bestimmung findet. Und in Indien bleibt und dort ein Waisenhaus eröffnet. Und dafür gibt es auch eine reale Figur, die mich inspiriert hat. Es gibt in Rishikesh ein wunderschönes Waisenhaus, das heißt Ramana's Garden. Und das wurde gegründet von einer Amerikanerin, die damals in der Hippie-Zeit nach Rishikesh kam. Kam aus Los Angeles, glaube ich. Ich glaube, sie war sogar Schauspielerin mal. Und sie hat dann da ihre Bestimmung gefunden. Und ich habe dieses Waisenhaus besucht und war da wahnsinnig beeindruckt, weil da so eine große, liebevolle Atmosphäre herrschte. Und ich saß dann da mit den Kindern und die haben gechantet und die haben Yoga gemacht. Und es hat mich sehr beeindruckt, wie diese Kinder, die elternlos aufgewachsen sind, durch die Liebe einer Frau, die sich darum kümmert und ihrem Team, selber zu sehr liebesfähigen Menschen geworden sind. Also ich habe da eine unglaubliche Wärme gespürt an diesem Ort. Und das war dann der Grund, warum ich mir sagte, da muss die Höhepunktszene spielen. Da muss die Hauptfigur Lucy, die sogar ihr Yoga verloren hat, ihre Verbindung zum Yoga und das als Yogalehrerin, deswegen sie in der Krise ist, wo sie durch diese Kinder wieder zum Yoga findet.
Ja, ganz, ganz schön ist das eins meiner Lieblingsparts aus dem Buch.
Ja.
Schön. Und mit wem würdest du dich dann am meisten identifizieren, Daniel?
Also ich identifiziere mich mit allen Figuren. Wenn ich schreibe, bin ich diese Figur und bin dann voll drin. Und das ist so eine Art Aussteigen aus meinem eigenen Ich, aus meiner eigenen Persönlichkeit, ins Einsteigen in eine andere Figur. Also schreiben ist auf eine gewisse Weise ein bisschen wie Schauspielern. Ich bin ein anderer. Und deswegen fällt es mir schwer zu sagen, ich identifiziere mich da mehr und da weniger, weil als ich den Roman geschrieben habe, war ich jeder. Also da war ich sogar Rüdiger, der durchgeknallte Ex-Hippie, der da hängen geblieben ist. Ich kann es dir schwer sagen. Also vielleicht ist mir Lou, die männliche Hauptfigur, am nächsten. Aus einem ganz einfachen Grund. Also der Lou ist jemand, der wie ich viel nachdenkt. Und der Lou ist jemand, der gerne alte Sachen mag. Also das wirft seine Tochter ihm immer vor. Du lebst in der Vergangenheit. Du magst alte Klamotten, alte Gitarren, alte Autos. Und dein Musikgeschmack endet irgendwo mitten in den 70er Jahren. Und alles, was danach kommt, sagst du, war scheiße. Ich mag auch alte Sachen. Also ich mag diese Zeit sehr gerne. Ich mag die Zeit Ende der 60er, Anfang der 70er wahnsinnig gerne, weil das so eine Explosion von Kreativität war. Da kam einfach tolle Musik her, da wurden tolle Autos gebaut, da gab es eine Freiheit im Erschaffen von Dingen, die uns verloren gegangen ist. Und das verbindet mich mit Lou. Ich würde sonst so einen Roman nicht schreiben, der die Beatles feiert, weil ich die Beatles wahnsinnig gerne mag. Und Lou ist eben auch so ein richtiger Beatles-Freak und der kennt jede Zeile und weiß, warum George Harrison an dem Tag diese Zeile komponiert hat und welche geheimen Botschaften drinstecken. Und es ist ja auch ein Beatles-Roman.
Ja, das stimmt.
Und das verbindet mich mit Lou. Ich habe als Jugendlicher schon alle Beatles-Platten gehört und habe die einfach wahnsinnig gerne gemocht.
Und waren die Beatles dann auch die Inspiration, dort ins Ashram zu fahren, oder wie bist du an diesen Ort gekommen?
Nee, gar nicht. Ich bin nach Rishikesh gefahren, um ein Retreat zu machen. Also Ayurveda, Yoga, Meditation, sowas. Ich wollte einfach ein Retreat machen. Und habe dann da einen Ort gefunden, der super für ein Retreat war. Und mein Yogalehrer hat mir dann einen spannenden Ort gezeigt. Also wir saßen dann in Rishikesh am Ganges und wir haben nur ein bisschen geredet und er hat mir ein paar weise Dinge erzählt, die mir damals auch sehr weitergeholfen haben. Das war noch bevor ich angefangen habe, Romane zu schreiben. Da war ich noch Drehbuchautor.
Ah, okay.
Und da ging es schon los. Also das war noch vor Bella Germania. Also so lang ist auch die Inkubationszeit von Yogatown.
Okay, Wahnsinn.
Und der sagte mir dann da drüben auf der anderen Seite des Ganges, da ist ein ganz toller Ort und der heißt Beatles Ashram. Und dann gingen wir rüber und ich habe mir das angeschaut und war völlig geflasht, weil es ist wirklich ein Dschungelgebiet am Ganges, das riesenhohe Bäume, so Schilder, wo dann steht Beware of the Tiger. Dann laufen Affen rum und unglaubliche Vögel, die man hier nie gesehen hat, eine Wahnsinnsvegetation. Und mitten in diesem Dschungel stehen auf einmal Gebäude. Und man denkt sich, wie kommen die hin? Und die sind dann schon halb überwachsen mit Dschungel und dann sieht es aus wie so eine alte Tempelanlage und man denkt sich, boah, was ist, vor 3000 Jahren wurden hier irgendwelche komischen Opfer gebracht an irgendwelche siebenarmigen Götter. Und dann guckt man es genauer an und sieht, Moment mal, die Architektur, das ist 60er Jahre, was? Und dann merkt man, wow, die Menschen, die das gebaut haben, die leben noch. Das ist quasi meine Elterngeneration. Und hier waren die Beatles. Und dann haben sich so verschiedene Welten in meinem Gehirn, die eigentlich getrennt waren, verbunden. Also ich hatte immer schon eine Sehnsucht nach Indien zu gehen, aber habe das nie mit den Beatles verbunden. Die Beatles waren einfach Liverpool und Westen und Popkultur. Und Indien war immer die Spiritualität. Und zu sehen, dass diese beiden Welten einmal zusammenkamen und dass aus diesem Zusammentreffen etwas ganz Wichtiges und Großes entstanden ist. Also in der Popgeschichte, die Songs, die komponiert wurden, aber auch, dass Yoga dadurch eigentlich in den Mainstream gekommen ist, durch die Beatles, die damals einfach die bekanntesten Stars auf dem Planeten waren. Das waren Dinge, die mir erst dort bewusst wurden. Und dann wurde mir klar, das hat eine Bedeutung, dieser Ort. Und dann habe ich mal geschaut, ob jemand darüber geschrieben hat. Und es hatte noch niemand einen Roman oder einen Film darüber gemacht. Und dann dachte ich, na gut, dann muss ich es eben machen, weil die Geschichte muss erzählt werden. Mich haben in allen Romanen über die Begegnung von verschiedenen Kulturen interessiert, was daraus entsteht, wenn zwei unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Und dieses Aufeinandertreffen von westlicher Popkultur mit östlicher Spiritualität, das ist einfach, das ist wirklich erzählenswert. Und vieles, was wir heute als normal erleben, kann man dadurch auch erst begreifen.
Ja, das stimmt. Und jetzt hattest du diese Idee ja schon dann vor einigen Jahren, hattest du keine Sorge, dass dir jemand zuvorkommt, weil ich finde auch, wenn man an diesem Ort, ich war ja auch dort und das ist einfach wie dafür gemacht, ne? Das ist ja wirklich verrückt, dass das noch niemand gemacht hat.
Ja, also ich habe dann erstmal drei andere Romane geschrieben, die hatte ich auch im Kopf, die mussten auch erstmal geschrieben werden.
Okay.
Und während der Zeit hat sich die Geschichte auch immer weiterentwickelt und da kamen noch andere Inspirationen dazu, weil es ist ja nicht nur eine Beatles-Geschichte, also ich wollte ja auch eine fiktive Geschichte schreiben von vier jungen Menschen, die aus Deutschland mit dem VW-Bus nach Indien fahren und ihre Familiengeschichte, also die Tochter, die dann daraus entsteht. Und das kam so peu à peu dazu. Das braucht auch manchmal Zeit, dass das reift, bis man auch das Gefühl hat, ja, es trägt für einen Roman. Also eine Idee ist noch sehr wenig. Eine Idee ist gut, aber eine Idee ist noch keine Geschichte.
Und das bietet sich jetzt ja eigentlich wirklich an, diesen tollen Roman zu verfilmen, am besten vor Ort, oder? Gibt es da schon
Absolut. Ich,
Pläne?
ja, also ich warte noch auf die Anrufe der Filmproduzenten. Es wird natürlich nicht leicht, die Beatles dann auch darzustellen. Also die sind natürlich mit Protagonisten dieses Films.
Ja.
Und es gibt so ein paar Beatles-Filme, der junge John Lennon und so weiter. Und das Spannende bei diesen Filmen ist immer, oder neulich kam, habe ich einen Film gesehen über den Beatles-Manager Brian Epstein. Toller Film, aber es kommt fast kein Beatles-Song in dem Film vor, weil die Rechte so wahnsinnig teuer sind.
Ah ja, Okay.
Also das sind so ein paar Hürden. Ich denke, man
Ja.
muss da mit CGI arbeiten, und man braucht ein paar Songs und die kosten Geld. Aber ich würde mich freuen, wenn ein Produzent auf mich zukommt und ich würde sofort das Drehbuch schreiben.
Und ich werde sofort den Film gucken, auf jeden Fall. Jetzt ist es ja ein Roman, der quasi, korrigiere mich, wenn ich die falschen Worte wähle, auf wahren Begebenheiten beruht, würdest du das so sagen? Und ich denke mal, eine vielgestellte Frage, die du wahrscheinlich schon häufiger gehört hast und die auch mir gestellt wurden von den Frauen bei mir im Online-Studio. Wie hast du das gemacht? Und also wie hast du diese Recherche gemacht? Und wie viel ist jetzt wirklich wahr und recherchiert? Und wie viel ist eben auch Fiktion?
Also das ist ein Grundprinzip, was ich bei all meinen Romanen habe. Alle meine Romane haben einen wahren Kern. Und es ist mir sehr wichtig, weil ich möchte so eine Geschichte immer auch in Zeitgeschichte verankern. Ich möchte für mich auch als Autor das Gefühl haben, dass es eine Bedeutung hat, dass dieser Roman entstehen muss, dass das nicht komplett ausgedacht ist, sondern dass man dadurch auch etwas an etwas erinnert, was tatsächlich geschehen ist. Weil ich glaube, das ist auch ein Teil der Schönheit von Literatur, dass sie Dinge, die sonst vergessen worden wären, wieder aufleben lässt und ins kollektive Gedächtnis bringt. Und deswegen war das ein relativ bewährtes Prinzip, was auch bei den drei Romanen vorher gut funktioniert hat. Ich recherchiere eine Geschichte sehr genau und es ist in diesem Fall die Geschichte der Beatles in Indien. Und ich versuche, jedes Fitzelchen Information dazu zu kriegen, Bücher, Dokumentationen. Ich spreche auch mit Zeitzeugen. Und dann gibt es eine fiktive Geschichte, in die ich das einbette. Das heißt also, wenn jetzt unsere vier Hauptfiguren aus Hamburg ausbrechen, dann ist es eine fiktive Geschichte. Es beginnt wirklich fiktiv. Die fahren los und wollen nach Indien. Und natürlich gibt es für diese Figuren Vorbilder, so die Marie zum Beispiel, aber das ist keine wahre Geschichte, sondern man hat so Inspirationen. In dem Moment, wo diese Figuren an reale Orte kommen, versuche ich diese Orte so zu beschreiben, wie sie damals waren. Also zum Beispiel gab es auf dem Hippie Trail den berühmten Pudding Shop in Istanbul. Also der Pudding Shop war so der Hauptzwischenstopp auf dem Weg nach Indien, wo alle sich getroffen haben und wo es so ein schwarzes Brett gab. Es gab ja noch kein Internet, wo man da Mitfahrgelegenheiten suchen konnte oder wo so spirituelle Weisheiten dran standen oder Liebeserklärungen. Es war so ein Treffpunkt. Und da bin ich hingefahren und habe mir diesen Ort heute angeschaut. Und da gibt es immer noch ein schwarzes Brett, wo immer noch alte Zettel dranhängen. Das ist super spannend. Also die feiern diese Hippie-Vergangenheit. Und dann gucke ich mir die alten Fotos an und versuche das eben so zu beschreiben, wie es damals wirklich war. Aber ich bringe meine fiktiven Personen in diesen Ort. Und für mich ist das Kriterium immer, hätte es so stattfinden können? Und wenn ich sage, ja, so hätte es genau stattfinden können, dann ist die Szene valide. Und dann kommt die Begegnung mit den Beatles. Und da gibt es eben zum Glück die Augenzeugenberichte. Es gibt inzwischen auch zwei Dokus. Also zum Beispiel habe ich mit einem Dokumentarregisseur gesprochen, der damals dabei war. Und der hat auch eine Dokumentation drüber gemacht. Der hat mir auch von seinen Erlebnissen erzählt. Der hat auch tolle Fotos damals gemacht, die ich mir angeschaut habe. Und wenn es dann darum geht, was ist am, ich weiß nicht, 23. Februar 1968 passiert, dann kann ich das rekonstruieren aufgrund der Augenzeugenberichte. Weil es ist dokumentiert, wann ist Ringo Starr abgereist. Der war als erster wieder weg, weil er das Essen nicht vertragen hat und seine Frau die Skorpione nicht vertragen hat. oder die Frage, warum kam es dann zum Bruch zwischen den Beatles und dem Maharishi? Wann war das? Das ist relativ gut dokumentiert. Ich meine, das ist einfach ein Stück Zeitgeschichte. Die Beatles sind erforscht. Und diese Dinge habe ich im Roman sehr wahrheitsgemäß beschrieben. Ich habe sozusagen mir vorgestellt, ich bin da jetzt Mäuschen, ich bin dabei. Und was mit den Beatles passiert, ist laut Augenzeugen so passiert. Das heißt, die Geschichte mit dem Maharishi, die Geschichte mit Prudence Farrow, wo dann das Lied Dear Prudence entsteht, oder die Geschichte mit dem Tiger, den jemand erschossen hat, und daraus kam dann der Song Hey Bungalow Bill, What Did You Kill? Wo dann auch Paul McCartneys Vegetarismus entstanden ist und so. Diese Geschichten sind passiert und die sind spannend. Und die Beatles-Songs auf dem weißen Album, die haben eben auch eine Entstehungsgeschichte und die habe ich recherchiert. Also da gibt es ja diesen berühmten Song Sexy Sadie, den John Lennon komponiert hat, als er überstürzt aufgebrochen ist. Und dieser Song, und das weiß man, hieß früher Maharishi. Also nicht Sexy Sadie, sondern Maharishi, what have you done? Und es war seine Abrechnung mit dem Maharishi. Und es hat ihm erst später bei der Aufnahme dann George Harrison, der immer noch ein Fan von Maharishi war und ein gläubiger Schüler, hat gesagt, das kannst du nicht machen. Wir wissen nicht, was wirklich passiert ist. Und dann hat John Lennon in letzter Minute den Text geändert und hat aus Maharishi Sexy Sadie gemacht. Und sowas ist natürlich spannend. Das heißt, die Geschichten, die sind in dem Buch und die sind absolut wahr.
Wow, ach, das ist ja echt richtig spannend, weil das habe ich natürlich auch mit sehr großem Interesse verfolgt, dadurch, dass ich ja auch regelmäßig in Indien bin und mich eben, ich habe Lehrer dort und interessiere mich auch für Gurutum. Das ist ja ein viel diskutiertes Thema. Und jetzt hast du schon häufiger den Maharishi erwähnt, den Guru der Beatles, den damaligen. Und ja, ich fand es unfassbar spannend, dieses zu beobachten, wie so ein indischer Guru dann eben mit der westlichen Welt in Berührung kommt. Wie sind dann deine Gedanken vielleicht zu diesem Guru im Speziellen, aber auch zu Gurutum im Allgemeinen?
Also im Speziellen war das damals eine Zeit, in der eigentlich zum ersten Mal, ja, vielleicht nicht zum, also Yogananda war schon der Erste, der in den Westen kam, aber der Maharishi war so ein Pop-Guru. Also der hat es nochmal richtig groß gemacht. Der war auf dem Cover vom Time Magazine. Der war so eigentlich der erste berühmte Guru. Yogananda war für so eine Insider-Crowd. Aber der Maharishi, den kannte man einfach. Und das hatte damit zu tun, dass er sich gern prominente Schüler rausgesucht hat, wie die Beatles. Der war in London und da haben die Beatles ihn kennengelernt. Und das war damals ein Riesen-Culture-Clash. Wir sind also in einer Zeit ohne Internet. Wir sind in einer Welt, die nicht globalisiert ist. Und in dieser Welt gibt es im Westen eine Bewegung, die sagt, wir werfen alle Traditionen über Bord. Alles Verstaubte unserer Eltern kommt weg. Wir bauen neue Lebensentwürfe. Wir befreien unsere Sexualität. Wir tragen andere Klamotten. Und diese Hippie-Bewegung trifft auf einen damals noch sehr traditionellen Guru. Also auch die Inder waren damals traditioneller als heute. Der Maharishi lebte zölibatär. Und ganz Indien war natürlich auch eine andere Gesellschaft als heute. Auch Rishikesh war ein kleiner konservativer Pilgerort, wo dann die Sadhus am Ufer saßen und so. Und wenn da Hippie-Frauen im Minirock durch den Basar gingen, dann war das ein Skandal. Das war wow. Also das war man nicht so gewohnt. Heute ist in Rishikesh das Yoga-Festival und es ist voller Westler und die Inder kennen es und die Westler kennen die Inder und alles hat sich so ein bisschen mehr angepasst. Damals kamen die Beatles und andere nach Indien, ohne viel zu wissen über diese Kultur und es gab eine Menge Missverständnisse. Und eins der Missverständnisse hat eben damit zu tun, wie man mit Sexualität umgeht. Jetzt fuhren die Leute da nach Indien, um sich zu befreien, weg vom Muff ihrer Eltern, weg von der verkrusteten Moral und so. Und auf einmal kommt man in dieses paradiesische Land, in dieses Shangri-La. Und das Shangri-La ist aber noch traditioneller. Das wird aber idealisiert. Und das war das Komische. Also ich habe ja auch eine Hochzeitsszene geschrieben. Also die beiden, die in Deutschland nie heiraten würden, weil sie das super spießig finden, die machen dann eine Hindu-Hochzeit, weil es cool ist. Und solche Missverständnisse haben mich einfach interessiert. Wie war der Blick der Inder auf die Westler? Wie kommen wir in deren Augen rüber? Also wirklich total schräg und abgefahren. Und wie sehen die Westler die Inder? Und ich glaube, die Hippies haben die Inder idealisiert und haben da auch was reinprojiziert. Genauso wie der Maharishi in die Westler was reinprojiziert hat. Also das Klischee ist immer westlicher Materialismus und indische Spiritualität. Ein bisschen was ist dran. Also die Beatles waren reich. Ja. Das war natürlich auch etwas, wo dann viele Leute sagten, der Maharishi gibt sich jetzt mit den Reichen ab, er soll doch viel lieber was für die Armen in unserem Land tun. Also der wurde sehr kritisch gesehen in Indien. Und auf der anderen Seite gab es eine große Desillusionierung bei vielen Hippies, die rübergefahren sind und die die gesehen haben, dass dieses Traumland Indien extrem viele Facetten hat. Und dass natürlich nicht alle Inder nur meditierend durch die Gegend fliegen, sondern dass es da genauso Materialismus gibt und dass die Leute genauso an weltlichen Dingen interessiert sind. Der nächste berühmte Guru war ja dann Bhagwan Osho. Und da haben wir ja auch wieder diesen Clash. Das ist der Mann, der lauter Rolls-Royces hatte. Wie passt das zusammen? Er ist ein spiritueller Mensch und er ist dann aber interessiert an westlichen Luxusautos und so. Und ich glaube, aus diesen Widersprüchen oder aus diesen Missverständnissen entstehen Geschichten. Und so entsteht eben auch die Familiengeschichte von Yogatown. Es ist die Geschichte von jungen Menschen, die hinfahren und ernüchtert, aber doch weiser zurückkommen, als sie hingefahren sind. Und vielleicht sind alle Geschichten von jungen Menschen, die auf die Reise gehen, irgendwo so Coming-of-Age-Geschichten, sind irgendwo alle Geschichten von Entzauberung. Und wie man dann damit umgeht, wenn der Zauber weg ist und man die Wirklichkeit sieht, wie sie wirklich ist.
Sehr spannende Themen, mit denen ich mich auch bis heute so viel beschäftige. Und ich finde es so spannend, worauf du mich heute aufmerksam gemacht hast, weil ich dachte immer, dass dieser Kulturclash zwischen Indien und der westlichen Welt heute so riesengroß ist. Aber du sagtest jetzt, du empfindest es so, dass es damals eigentlich noch extremer war. Und wahrscheinlich stimmt
Ja.
das auch, weil es da eben noch so neu war, ne? Heutzutage ahnt man es schon und es ist bekannter. Und ich empfinde es aber dann auch als sehr, sehr groß. Dann kann man es nur erahnen, wie das damals gewesen sein muss,
Ja.
als es für alle Beteiligten noch sehr neu war. Eben solche Szenen, wie auch, wenn die dann irgendwie leicht bekleidet im Ganges baden gehen, wo Inder halt eigentlich nur für so heilige Bäder, wenn überhaupt, reingehen würden und halt nur voll angezogen. Solche Dinge passieren ja bis heute, ne?
Und die Szenen habe ich bei den Augenzeugenberichten eben auch gelesen, dass da auf dem einen Gangesufer die Sadhus saßen und meditiert haben. Und auf dem anderen Ufer waren dann die jungen Mädels aus England, die ihre Klamotten weggeworfen haben und da reingesprungen haben. Und die Sadhus waren natürlich entsetzt. Das geht nicht an so einem heiligen Ort. Und die anderen sagten, hey, ich bin hier im Paradies und das ist Shangri-La und so. Die waren sich teilweise auch gar nicht bewusst darüber, wie sie auch Gesetze verletzen von diesem Ort. Aber dafür sind die ja auch angetreten, zu sagen, wir werfen alles Alte über Bord, wir revolutionieren die Welt.
Ja, das stimmt. Ich beobachte das bis heute kritisch, wenn Westler sich so in meinen Augen eben respektlos in Indien verhalten, gerade eben an diesen heiligen Orten, auch wenn es inzwischen touristischer geworden ist und so weiter. Ich finde immer ganz schön, wenn man sich ein bisschen mit der Kultur vorher beschäftigt und
Ja,
dann
ja.
eben sich auch ein bisschen anpasst.
Ja, klar. Und ich glaube, für einen Guru wie den Maharishi war das auch eine echte Herausforderung.
Ja. Und es gibt so viele Geschichten eben von diesen bekannten Gurus. Du hast jetzt auch ganz schon einige genannt, die, wenn sie dann mit Westlern in Berührung kommen, irgendwie was verändert sich bei denen, ne? Und häufig endet es dann in einem Skandal. Das ist wirklich
Genau.
spannend zu beobachten.
Genau, und so war es eben auch damals mit den Beatles. Und das Schöne ist, dass es über den Skandal, der da passiert ist, verschiedene Versionen gibt. Und ich wollte das auch nicht bewerten, sondern ich wollte diese verschiedenen Versionen nebeneinander stellen. Und was die Wirklichkeit ist, darüber gibt es auch verschiedene Augenzeugenberichte. Und das finde ich auch okay. Also, wenn man sagt, die Wirklichkeit ist multifaceted und vielleicht sind alle Geschichten wahr und es war so ein Miteinander. Aber was gesichert ist, ist, dass die Beatles schon schockiert waren von einem angeblichen Sexskandal und vielleicht sogar mehr als, wenn es jetzt 30, 40 Jahre später gewesen wäre, weil die kamen ja auch noch aus einer relativ konservativen Welt. Also die Beatles haben ja alle relativ schnell geheiratet. Klar, die hatten eine Menge Frauen, aber die haben alle in ihren 20ern geheiratet. Und Teil, also Ringo Starr hat seine Frau mitgebracht. Der war schon Vater. Der war noch nicht mal 30 und war bereits Vater. Und John Lennon hatte seine Frau dabei und so. Wenn da so ein Sexskandal aufkommt, so hat er jetzt mit seiner Schülerin oder nicht, dann ist es anders als vielleicht vor 10 Jahren. Jetzt kam MeToo, jetzt ist es wieder was anderes. Aber
Ja.
von heute gesehen kann man sagen, das war so eine Art MeToo-Skandal damals. Das hat mit
Ja, das
Machtmissbrauch zu
stimmt.
tun. Wenn es wahr ist, ich war nicht dabei, ich will niemanden verurteilen, ohne es zu wissen. Es gibt Leute, die sagen, ja, er hat es getan, andere sagen, nein, er hat es nicht getan. Aber dass es da ein Machtgefälle gibt und dass es da eine große Versuchung gibt, das liegt auf der Hand.
Definitiv. Und was würdest du dann jemandem sagen? Weil ich höre das immer wieder, auch heute noch, dass Menschen sich einen Guru in Indien wünschen. Was würdest du einem Menschen mit diesem Wunsch sagen?
Ich würde sagen, find your inner Guru.
Sehr gute Antwort.
Du musst nicht nach Indien fahren, um deinen Guru zu finden. Also der ist im Inneren. Natürlich braucht man manchmal einen äußeren Guru, um den Inneren zu aktivieren, aber ich glaube nicht, dass man. Und das unterscheidet mich vielleicht von der traditionellen indischen Denke. Also die Inder waren damals überzeugt davon, du musst ganz lange auch in der Gegenwart eines Gurus meditieren, damit es überspringt, ja, diese Energie und so. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Vielleicht reicht auch ein Baum oder ein Meer. Das ist ja auch Lebensenergie. Es kann nicht schaden. Aber ich würde da sagen, da gibt's für mich jedenfalls keine fixen Regeln.
Sehe ich genauso. Jeder Weg ist anders. Und es wird ja auch eben traditionell in Indien heißt es ja sogar oft, dass man sich dem Guru wirklich voll und ganz hingeben sollte und nicht hinterfragen und nicht daran zweifeln sollte, was der Guru dir sagt. Und
Genau, und das war ein
mit
großes
dem.
Thema bei Maharishi. Also die Inder sahen es damals so, und es waren offenbar einige in diesem Meditationskurs, die sagten, du musst dich dem Maharishi völlig hingeben, weil nur dann löst sich dein Ego auf. Und so war es in Indien über tausende von Jahren. Das ist natürlich für ein westliches Mind sehr, sehr schwierig. Da kommst du aus einer kritischen Tradition der Aufklärung und so. Und das war auch eine Gesellschaft, eine Generation, die alles hinterfragt hat. Und das waren Diskussionen, die damals stattfanden. Wie verhält man sich zum Guru? Und manche waren so, manche so. Also offenbar war es so, dass die eher älteren Teilnehmer dieses Meditationskurses das auch ganz komisch fanden, als die Beatles da kamen, weil die waren nicht so hingegeben. Die haben sich da schon reingezogen, aber ja, fanden das ganz, ganz spannend, aber die haben ihr Ich nicht komplett aufgegeben. Die waren einige Wochen da und dann gingen sie zurück in ihr Londoner Leben als Popstars. Und es war völlig okay. Aber diese Diskussionen gab es und die finde ich spannend und wichtig. Und die spielen ja auch eine Rolle in dem Buch, also wo der Lou auf die Marie eifersüchtig ist, weil sie kann sich offenbar so ganz hingeben. Und er sagt, verdammt nochmal, ich kann das nicht. Ich kann mein Hirn nicht abschalten und ich will das auch gar nicht, weil ich misstraue dem. Und die Frage, ist es ein Scharlatan oder ist es ein echter Heiliger, die begleitet ja alle. Und da glaube ich letztendlich, um nochmal auf deine Frage nach dem Gurutum zurückzukommen, ich glaube, ein Guru ist eine Projektionsfläche. Und wir brauchen Projektionsflächen. Es gibt Menschen, die bei Gurus wie dem Maharishi waren, die sagen, dieser Mann hat mich erleuchtet oder diese Frau. Und andere sagen, dieser Mann oder diese Frau ist ein Scharlatan. Es ist die gleiche Person, aber zwei Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil die auf unterschiedlichen Wegen waren und unterschiedliche Erfahrungen jetzt in ihrem Leben gemacht haben. Und der eine hat halt durch diese Projektionsfläche eine Erfahrung gemacht, wo er sagte, ich habe mein Ego transzendiert. Und der andere hat die Erfahrung gemacht, ich will mich nicht verarschen lassen. Und vielleicht war es für beide in diesem Moment ihres Lebens genau die richtige Erfahrung.
Sehr schön gesagt. Wie viel hast du dich eigentlich selbst als Autor mit so spiritueller Literatur befasst oder mit den Schriften? Ist das etwas, was du gerne liest oder hast du eher die Dinge mitbekommen durch Lehrer und so weiter?
Nee, das ist schon was, was ich gerne lese. Also ich hab mich immer schon für spirituelle Texte interessiert. Aber ich habe das noch nie so stark in einen Roman einfließen lassen. Hier war es eben wichtig, bei anderen Romanen ist es weniger wichtig. Also ich interessiere mich für viele Dinge, die in meinen Romanen noch nicht eingeflossen sind, aber dafür habe ich ja noch ein bisschen Zeit und irgendwann kommen die auch rein.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du gerade am Schreiben warst. Können wir uns dann noch mal auf einen spirituellen Roman freuen oder kommt jetzt erst noch mal was anderes?
Da verrate ich natürlich gar nichts.
Ach, schade.
Das ist ein großes Geheimnis.
Okay.
Aber also Spiritualität ist, so wie ich es erlebe, ja nicht etwas, was abgehoben und was irgendwo ganz anders ist, sondern was eigentlich letztendlich immer zurückkommt zu der Frage, wie gehst du mit dem Hier und Jetzt um, wie gehst du mit deinem Gegenüber um, wie gehst du mit dem gegenwärtigen Moment um, mit dir selber. Und das spielt in jeder Geschichte eine Rolle. Also es muss sich jemand nicht spirituell nennen, um mit Fragen zu konfrontiert zu werden, die auch ethische Fragen sind zum Beispiel. Oder philosophische Fragen, so wer bin ich eigentlich? Was für einen Sinn hat mein Leben hier?
Und oft beobachte ich auch in meinem eigenen persönlichen Umfeld, dass teilweise es Menschen gibt, die sich gar nicht bewusst mit Spiritualität auseinandersetzen, die so viel mehr Weisheit in sich haben als
Genau.
andere, die vielleicht schon die Bhagavad Gita, die Veden und alles in- und auswendig gelernt haben.
Ja, genau. Das sind dann die Menschen, die Jesus Pharisäer genannt hat, also die alle religiösen Texte kennen, aber vielleicht nicht wirklich von Nächstenliebe geprägt sind.
Ich habe dich sagen hören in einem Interview, das war auch über Yoga Town, da wurdest du gefragt, wann du das erste Mal in Indien warst und du sagtest in deinem letzten Leben oder in deinem vorherigen Leben. War das mehr lustig gemeint oder ist es wirklich was? Weil du hast heute auch schon Karma erwähnt. Glaubst du an dieses Konzept von mehreren Leben? Wie stehst du
Also
dazu?
erstmal, ich weiß es nicht. So. Ich kann da jetzt keine, kann da keine gültige Aussage dazu treffen. Das ist auch okay. Also man kann sich's ja vorstellen. Es ist für mich schwer vorstellbar, dass nach dem Tod nichts kommt. Ich glaube, es ist viel logischer, dass es danach eine andere Form der Existenz gibt, in die man reingeht, in die man wieder rausgeht. Aber das werde ich erst wissen, wenn ich da gewesen bin.
Dann frage ich dich das noch mal in unserem nächsten Leben. Die Zeit verfliegt hier mit dir, Daniel. Ich hätte noch drei Halbsätze zum Abschluss, die ich dich bitten würde, zu vervollständigen. Ohne Bücher wäre diese Welt.
Dumm.
Ohne Yoga wäre mein Leben.
Flach.
Mein größter Wunsch ist,
Oh, einen oder mehrere?
dein größter.
Mein
Wenn du
größter,
viele große hast, kannst du sie auch alle nennen.
Puh, fangen wir doch mal mit Weltfrieden an. Das wäre schon mal ein Wunsch, der wahrscheinlich nie eintreten wird, aber der Wunsch ist da. Und dann ganz konkret, dass ein Buch, das ich schreibe, Yoga Town, die Menschen berührt. Also dass das, was ich mir hier ausdenke, etwas auslöst bei dir, bei deinen Leuten. Und wenn das passiert, dann habe ich das Gefühl, es war nicht umsonst die ganze Mühe, die ich mir gemacht habe. Da ist was passiert. Man hat was hinterlassen.
Ich würde sagen, der letzte Wunsch, der ist schon wahr geworden, weil ich weiß, nicht nur bei mir, dass das Buch was bewegt und berührt hat, sondern auch bei vielen anderen, auch jetzt, wo in meinem Umfeld Menschen mitbekommen haben, dass ich dieses Gespräch mit dir habe, habe ich viele Rückmeldungen bekommen von, was, das ist mein Lieblingsautor. Und also da sind einige Leute da draußen, wo du diesen Wunsch schon auf jeden Fall erfüllt hast. Und wie es aussieht, bist du weiterhin am Schreiben. Also wird es sicherlich noch viele weitere Menschen berühren.
Ja.
Dann danke ich dir, Daniel. Fehlt dir noch irgendwas zum Abschluss?
Nö, alles fein. Also wenn eine von deinen Hörerinnen oder ein Hörer noch eine Frage hat, kann er mir auch gerne auf meiner Website schreiben. Da gibt es eine Mailadresse und da kann ich dann noch eventuelle Fragen beantworten.
Sehr schön. Ich verlinke natürlich alles, damit du noch leichter gefunden wirst. Und dann bin
Oder
ich sehr
Instagram oder Facebook,
gespannt.
da bin ich auch.
Genau, das verlinke ich auch. Sehr gut. Ich folge dir ja auch bei Instagram und bin immer gespannt, was da als nächstes kommt. Dann ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, Daniel. Einen ganz schönen Tag noch.
Danke dir, Lea. Dir auch einen schönen Tag. Bis dann.
Danke. Bis dann. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Blick hinter die Kulissen von Yogatown genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es jetzt noch mal richtig spannend, da diese persönlichen Einblicke zu bekommen und noch mal gemeinsam nach Rishikesh und in diese Geschichte zu reisen. Ich denke mal, falls du den Roman noch nicht gelesen hast, dann ist jetzt sicherlich dein Interesse geweckt. Lass uns doch sehr gerne wissen, ob du Yogatown schon gelesen hast oder ob du es jetzt tun wirst. Und an dieser Stelle auch noch mal ein ganz großes Dankeschön an Julia, die Cousine von Daniel, die über Instagram mitbekommen hatte, dass ich in der Community Yogatown lese und daraufhin den Kontakt zwischen uns hergestellt hat. Da lobe ich mir doch einmal mehr Social Media. Im Moment bin ich etwas Social Media müde, aber solche Dinge, die zeigen mir dann immer wieder auf, wie wertvoll das doch sein kann. Mich fand es richtig spannend zu hören, wie ähnliche Einstellungen wir haben. Ich habe viele Parallelen auch zu Daniel gefunden, als er gesprochen hat über das Alleine sein können und dass er das schon als Kind hatte. Das wird mir ja auch immer wieder gesagt, dass ich schon als Kind so gut mich mit mir selbst beschäftigen konnte. Und ich hätte jetzt gerne noch Daniel gefragt, das habe ich versäumt, ob Autor dann auch ein Traumjob ist. Er hatte erwähnt, dass Schreiben häufig wie ein Traumzustand ist. Und ich habe mir immer oder stelle mir bis heute dieses Autorendasein irgendwie sehr romantisch vor. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass man da auch Deadlines einhalten muss und das sicherlich nicht immer easy ist. Aber dieses Eintauchen in eine andere Welt und eben so mit sich sein und ja auch ortsunabhängig sein, schreiben zu können, wo man möchte. Und das war für mich immer eine sehr schöne Vorstellung. Ein ähnliches Leben habe ich mir jetzt aber ja auch in einem anderen Feld aufgebaut. Aber Schreiben interessiert mich auf jeden Fall ebenfalls sehr und jetzt gerade bin ich noch mehr inspiriert. Auch noch mehr über diese Rolle Marie zu erfahren, hat mich total gefreut. Und auch da konnte ich eben Parallelen feststellen, die waren mir jetzt gar nicht mehr so präsent, aber ich konnte mich ja sehr gut mit ihr identifizieren. Habe mich darüber gefreut, dass das auch die heimliche Heldin des Romans ist. Und jetzt ist mir noch diese Parallele bewusst geworden, dass sie ja auch ein Waisenhaus gegründet hat. Und nun weiß ich auch, dass es dafür ein wahres Vorbild gibt. Und ich ärgere mich, dass ich dieses Waisenhaus nicht besucht habe, als ich ja im November in Rishikesh war. Aber das kann ich ja noch nachholen. Und dann inzwischen engagiere ich mich ja auch selbst für Mädchen und Frauen in Indien mit Vikas Blum. Und ja, habe selber so dieses Bild auch von mir, die sich dort noch viel mehr einbringt, ähnlich wie es eben die Marie in den Roman tut. Falls ihr jetzt unbedingt mal diesen Ort sehen wollt, an dem dieser Roman entstanden ist, beziehungsweise von dem dieser Roman inspiriert wurde, das Beatles Ashram, dann wartet nicht mehr so lange. Ich hatte in einer indischen Zeitung gelesen, dass dort ein Luxusresort entstehen soll. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist. Bisher ist es zum Glück noch nicht so. Aber ja, dieses verwünschende Plätzchen, wer weiß, wie lange es das noch gibt. Ich hoffe, es wird noch dieser Film entstehen von Yoga Town an diesem Ort. Und ja, alle Links zu Daniel findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Meldet euch bei ihm mit Fragen oder holt euch seine Romane. Wenn euch auch seine Stimme so angenehm war wie mir in dem Gespräch mit ihm, dann habe ich noch die gute Nachricht, dass es Yoga Town auch als Hörbuch gibt von Daniel vertont. Da könnt ihr ihm lauschen, falls ihr lieber hört als lest, was ja durchaus sein kann, wenn ihr Fans vom Podcast hören seid. Alles Liebe, einen ganz schönen Tag und Namaste.